Mike mit an.
Endlich ist es wieder soweit, eine neue Folge Mike mit AI. Sie hat ein bisschen auf sich warten lassen. Dafür gibt es natürlich tausend Gründe, ein paar davon wollen wir euch heute erzählen. Ich bin wie immer Mike Nöcker und beschäftige mich in diesem Podcast wie immer mit künstlicher Intelligenz und dem, was eigentlich im Fußball heutzutage alles schon möglich ist, was man simulieren kann, was man voraussagen kann und wie man den Fußball ein bisschen besser machen kann. Heute ist er wieder zu Gast, derjenige, der das quasi alles erfunden hat, also nicht die KI, aber die KI im Fußball zumindest in Teilen. Er hat Player erfunden, er ist der Founder von Player. Hallo Jan Wendt.
Ja, hallo Mike, vielen Dank für die Einladung. Bin gerne wieder hier, war ja ein bisschen her.
Das ist richtig und weil es so ein bisschen her war, nimm uns doch mal mit und sag uns, was so in letzter Zeit passiert ist. Wie die Entwicklung vielleicht auch weitergegangen ist, was ihr möglicherweise auch an neuen Features mit reingebracht habt und ähnliches.
Also einen kurzen Schritt zurück noch. Ich bin einer von drei Gründern, nur um das nochmal deutlich zu machen. Und da sind noch zwei dabei, Johnny und Tim, nur dass wir nicht...
Dass du keinen Ärger kriegst.
Dass ich keinen Ärger zu Hause kriege und dass das sozusagen alles eine richtige Bahn läuft. Die wichtigste Änderung oder die wichtigste Neuerung ist, dass wir einem Verein präzise sagen können, welche KPIs, um jetzt im Denglisch sich direkt vorzubewegen, welche KPIs der Verein erreichen muss, an welchen KPIs er sich messen lassen muss, wenn er seine sportlichen Ziele erreichen will. Der klassische Fall, mit dem wir immer konfrontiert sind, sind Aufstieg, Zweite in die erste Liga oder Qualifikation für die Europapokalplätze. Das sind so die Szenarien, die am häufigsten unseren Weg kreuzen. Und da können wir dem Verein, dem Sportdirektor, dem Aufsichtsrat, dem Besitzer, wer immer da in den jeweiligen Strukturen die Entscheidung trifft, genau sagen, was er tun muss, kadertechnisch, um diese Ziele zu erreichen. Und dann sagen wir dem Verein genau, wo er steht in der bisherigen Planung, in der bisherigen Umsetzung. Und dann im dritten Schritt helfen wir ihm, die Spieler zu finden, entweder weil wir sein Scouting-Team unterstützen oder weil wir ihm aktiv Spieler suchen, das sind dann unterschiedliche Modelle. Aber das ist die größte Neuerung, dass wir diesen Dreiklang ganz, ganz präzise dem Verein vorgeben können, sodass er sich daran orientieren kann.
Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das Schritt für Schritt quasi funktioniert? Ich bin jetzt von einem Verein, möchte zum Beispiel nicht absteigen in die zweite Liga und irgendwann mal optional aufsteigen in die erste. Wie genau ihr da vorgeht?
Der erste Schritt ist immer, dass wir dem Verein genau aufzeigen, wie stark sein Kader aktuell ist. Also das ist ja eine unterschiedliche Betrachtungsweise. Der eine Verein hat 15 Spieler, die regelmäßig zum Einsatz kommen, der andere 18. Also wir gucken uns genau an, bezogen auf seine Rahmenparameter, wo er aktuell steht und was er machen muss. Also was ist State of the Art in seiner Liga, um das sportliche Ziel zu erreichen. Das machen wir mit Hilfe der sogenannten Effective Squad Quality. Da wird halt gemessen, wie der Durchschnittsscore aller 11 Spieler ist, die pro Spielminute auf dem Platz stehen. Das ist so die beste Messgenauigkeit, um die sportliche Stärke eines Kaders zu messen. Und das setzen wir dann ins Verhältnis. Also das ist der erste Schritt. Also wir sagen, du pass auf, wenn du, nehmen wir mal einen Fall jetzt, der klassisch in der Schweiz passieren kann, da ist ein Verein, der sich für die Champions League qualifizieren will. Und dann sagen wir ihm, du musst diesen Wert erreichen in Toto, also in der gesamten Mannschaft, um den stärksten Kader in der Schweiz zu haben. Jetzt ein Beispiel. Dann musst du diese Kaderstärke in den jeweiligen Mannschaftsteilen haben. Du darfst in bestimmten Bereichen nicht unter einen bestimmten Wert kommen. Das ist die Grundannahme. Das ist immer Schritt 1. Mit dem fängt es dann immer an. Der ist dann sehr spezifisch, weil eben nicht nur die Liga relevant ist, sondern eben auch seine Ausrichtung. Also eben Unterschied, ob ich gegen den Abstieg spiele oder um die Qualifikation. Hm.
Man muss ja fairerweise dazu sagen, ich stelle dir jetzt Fragen, die ich teilweise schon weiß. Nur so Transparenzhinweis, wir kennen uns, wir arbeiten auch zusammen.
Genau.
Trotzdem finde ich es faszinierend. Erstens, weil es ja wahnsinnig komplex ist und weil mir selbst manchmal sozusagen die intellektuelle Stärke fehlt,
um das alles
zu überreißen.
Mir auch.
Das heißt aber konkret, ihr geht Mannschaftsteil für Mannschaftsteil vor?
Sogar Spieler für Spieler. Also du musst ja den Verein in der Regel ranführen. Das Thema ist ja völlig neu. Wir kommen ja da mit der Keule und prügeln quasi auf den Verein ein mit einer Flut von Informationen und von Neuigkeiten, die er sowohl intellektuell wie auch psychologisch erstmal verarbeiten muss. Das ist ja, wir gehen ja in ganz vielen Bereichen konträr zu dem, was Stand der Technik ist, würde ich jetzt fast sagen. Also so wie wir gehen ja ganz anders vor, als er normalerweise vorgehen würde oder vorgeht. Und das setzt natürlich eine Vielzahl von Mechanismen frei, die wir bedienen müssen. Aber die schrittweise Ranführung ist, dass wir eben einen groben Überblick über die Liga geben, dann in die Mannschaftsteile runtergehen und das dann runterbrechen in die einzelne Position.
Ihr macht quasi, weil ich ja bei Servus TV mit ihm in der Sendung gesessen habe oder sitze, also je nachdem, wann man den Podcast jetzt genau hört, das ist ja die Klinsmann-Keule, im Grunde genommen nur präziser, ne? Also diese Geschichte Mehrwert, kein Mehrwert.
Boah, das ist hart. Also ich hoffe, dass unsere Reputation sich von der von zumindest in den letzten Trainerjahren in Deutschland unterscheidet von der von Jürgen Klinsmann, den ich als ausgewiesenen Fußballexperten wahrnehme. Aber reputationstechnisch würde ich mal sagen, lass uns da einen kleinen Gap machen. Aber im Grunde genommen kann man das, wenn man sich die Bilder der Nationalmannschaft so 2004, war er schon 2004 bei der deutschen Nationalmannschaft? Ja, ich glaube ja. Wenn man sich die Bilder anguckt mit den Bändern und die heute bei jedem Aufwärmtraining sieht man Übungen, die man 2004 als zutiefst exotisch wahrgenommen hat. Wenn man das so vergleichen will, dann ist das, hat das eine gewisse Parallelität.
Naja, und es gab ja auch diese Tagebücher, deswegen komme ich drauf, weil ja es gab diese Tagebücher bei Hertha, wo er ja sozusagen Spieler für Spieler aufgelistet hat und jetzt verkürzt gesagt hintergeschrieben hat, Mehrwert, kein Mehrwert, wird einer, wird keiner. Da ist ja auch quasi ein Aufschrei durch Fußball-Deutschland gegangen, weil man das als zutiefst ja anmaßend und unfair empfunden hat. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn ihr mal wirklich hart in so eine Kaderanalyse reingeht und dem Verein genau aufzeigt, wie ihr die Spieler beurteilt, dass da eine ähnliche Reaktion kommt.
Ja, ohne jede Einwände ja. Und das findet der Verein auch nicht witzig. Also es ist eine große, große psychologische Barriere, die überwunden werden muss, weil wir nie gerne den Spiegel vorgehalten bekommen. Wir mögen keine 100%ige Transparenz, außer, weiß ich nicht, 15-20% der Leute, die wirklich damit umgehen können, ist das eine riesen psychologische Hürde, die wir überwinden müssen. Und es ist eher eine psychologische Hürde als eine intellektuelle Hürde, weil man eben, wenn man etwas schon seit 10, 20, 30 Jahren macht oder in einem solchen System sich seit 30, 40 Jahren bewegt, und die meisten sind ja von Kindesbeinen im Leistungsfußball verheimatet, dann ist das eine ganz bittere Pille, die man mit uns schlucken muss, die äußerst erfolgreich ist, aber die erstmal gefühlt bitter ist. Nachher wird sie süß im Erfolgsfall, aber am Anfang ist sie deutlich, sieht sie bitter aus zumindest.
Wie muss man psychologisch gestrickt sein, um diesen Weg quasi gegen die Windmühlen anzukämpfen?
Jetzt wahrscheinlich besser als ich. Insofern, da ist der direkte Ansatz nicht immer der beste Weg zum Tor. Aber sehr verständnisvoll, weil man eben den Leuten eine Menge abverlangt in solchen Gesprächen. Es ist für uns, wir haben ja, wir sind Player, ist ja ein Teil eines Company-Builders. Also wir sind ja nicht nur mit künstlicher Intelligenz im Bereich Fußball unterwegs, sondern in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch. Und da sind die Anfangshürden auch so groß, nur da sind eben die Werte, die wir erzielen oder die Einsparungen, wenn man es mal monetär betrachtet, so groß und so nachhaltig und so sofort sichtbar, dass diese psychologische Hürde dann sehr, sehr schnell sehr klein wird. Das ist im Fußball aufgrund der Langfristigkeit der Messung eben oder der längerfristigen Messbarkeit ist das eben ein bisschen anders. Und da braucht es eben viel Verständnis, weil wir den Leuten eben eine Menge abverlangen.
Wir haben jetzt viel über Kaderplanung geredet. Ich weiß ja, das ist nicht der einzige Bereich, wo KI den Fußball besser machen kann. Oder vielleicht mal als allererstes gefragt, macht KI den Fußball überhaupt besser?
Das ist ja fast schon eine philosophische Frage. Da würde ich mich der Beantwortung entziehen wollen. In allen Dingen, die im Leben passieren, stecken gute und schlechte Dinge gleichzeitig. Wir nehmen ein Stück der Fußballromantik und schaffen ein Stück mehr Gerechtigkeit. Wir geben Spielern die Chance, die wahrscheinlich aufgrund des Systems nie in die Nähe auch nur eines Bundesliga-Vereins gekommen wären. Wir geben ihnen mindestens ein Schaufenster. Wir bringen sie aufs Radar, weil sie vielleicht nicht beim richtigen Berater sind oder bei einer Beratungsagentur, die mit dem Verein, auf den der Spieler am besten passt, nicht zusammenarbeitet. Also wir bringen eine Menge Verbesserung rein, aber natürlich, wenn wir einem 18-Jährigen sagen, du, mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% wirst du nicht besser, ist das natürlich auch ein Stück weit Träume killen. Ja? Also das ist immer schwer zu sagen, aus welcher Perspektive. Nehmen wir mal den 18-Jährigen, der von uns nicht die Prognose bekommt, Bundesliga zu spielen. Schaffen wir dem einen Vorteil, weil wir seine Karriere frühzeitig in die, in Anführungsstrichen, richtigen Bahnen lenken? Oder nehmen wir ihm einen Traum, den er vielleicht noch 4-5 Jahre hätte leben können und den er hätte verfolgen können? Was ist da besser? Das werden wahrscheinlich auch die Eltern anders betrachten als der Spieler selber. Immer eine schwierige Antwort, also fast schon philosophisch. Ich finde, wir machen ihn auf jeden Fall gerechter. Transparenter und gerechter.
1% heißt es ja immer, schaffen es in den Profifußball von jedem Jahrgang. Ich habe mal die Zahl gehört, einer pro Bundesland, pro Jahrgang pro Bundesland. Würdest du behaupten, dass KI diese Quote anheben kann?
Da muss man nochmal differenzieren. Also grundsätzlich wahrscheinlich schon. Wenn man es jetzt nur auf Deutschland bezieht und nur auf die Bundesländer, dann, was wir auf jeden Fall schaffen, ist, dass wir das Bewusstsein schärfen. Es gibt ja im deutschen Jugendfußball diverse Probleme. Ein Problem ist diese Jahrgangsproblematik, dass die Kinder in Jahrgänge eingeteilt werden und dann ist es halt ein Riesenunterschied, ob du im Januar oder im Dezember geboren bist, weil da liegt ein Jahr dazwischen und wir beide haben ja selber Kinder, wir wissen, dass die körperlichen Unterschiede oder der ein oder andere, wenn man sich Roger Federer mit 14 anguckt, meine Güte, da muss man schon sehr viel Fantasie haben, um zu gucken, dass das der beste Tennisspieler der Welt aller Zeiten geworden dann wird mit dem Stand 14 Jahre alt. So ein Schlags. Ob wir da aus deutscher Sicht mehr Spieler rausbringen, das ist die Frage. Insgesamt schaffen wir eine höhere Passgenauigkeit zwischen den Jugendspielern, die da sind, und den jeweiligen Vereinen, in denen der Spieler muss ja quasi die richtige Tür durchschreiten, um dann auch bei dem Verein sich durchsetzen zu können. Und da ist natürlich nicht jeder Verein geeignet für den jeweiligen Spielertyp. Das klassische Beispiel ist, du hast einen Verteidiger und du bist auf den Verteidigerpositionen bestens besetzt. Das ist ein Unterschied, ob du da schwach besetzt bist oder gut besetzt bist, um dann den jugendlichen Verteidiger da hochkommen zu lassen. Das ist ja eine ganz simple Voraussetzung. Also der Match muss insgesamt passen und das werden wir sicherlich deutlich, deutlich verbessern.
Sag mal allgemein nochmal, wo und in welchen Bereichen KI im Fußball eingesetzt werden kann. Also Kaderplanung, machen wir einen Haken dran?
Ja. Dann hat ja gerade, ist eine ganz witzige Geschichte passiert, da gab es ja gerade dieses Google-Announcement, dass man Ecken jetzt sozusagen besser sozusagen beurteilen kann. Das ist witzig, weil damit haben wir angefangen und das ist uns um die Ohren geprügelt worden. Komm bloß nicht mit Ecken, hör auf damit. Also das ist ja eine relativ simple Geschichte. Du trittst eine Ecke und kannst errechnen, wie hoch die Torwahrscheinlichkeit ist, dass aus dieser Ecke was wird. Es gibt einen Durchschnittswert und dann kannst du das eben nach Spielsituation, Wetterlage, Konstellation, man kannst du das sozusagen berechnen. Also die KI kann Spielsituationen besser planbar machen, deutlich in Anführungsstrichen. Sie kann beim Elfmeterschießen sowohl dem Torhüter wie dem Schützen deutlich helfen, die jeweilige Erfolgsquote zu verbessern, weil der Schuss ist relativ vorhersehbar. Sie kann Auswechslung in der Auswechslung angreifen und sie wird dann im weiteren Verlauf auch taktisch eine große Rolle spielen. Man muss ja dazu sagen, diese Industrie ist ungefähr 1,5 Jahre alt. Das wird also noch ein bisschen dauern, aber sie kann taktisch massiv eingreifen. Wie muss ich diesen Angriff verteidigen? Wie muss ich diesen Spielaufbau machen? Und da wird es eine Menge Fortschritte geben. Dann Verletzungsprävention, Rekonvaleszenzverkürzung und dass der Spieler nicht zu schnell wieder reingeschmissen wird ins Spiel. Also dass die Belastungssteuerung nach der Rekonvaleszenz oder in der Rekonvaleszenz besser läuft und so weiter. Also gibt es unzählige Bereiche bis hin zum der reinen Trainingsverbesserung, also des athletischen Trainings, Belastungssteuerung und so weiter. Da sind wir noch nicht, aber wenn so ein Spieler erstmal 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche gemonitort wird und das in die Trainingsdaten mit einfließt, dann wird die Trainingsaussteuerung völlig neue Höhen erklimmen in der Genauigkeit der Aussteuerung und so, dass der Spieler immer zum Spiel in der bestmöglichen Verfassung ist, sowohl von den physiologischen Werten wie auch von der Nichtverletzungssituation her.
Das heißt, Player sagt ihm, wann er ins Bett gehen muss, wann er schlafen muss, wann er
Ich liebe diese Überspitzung.
Entschuldigung, es ist Journalismus.
Ich weiß, es ist reißerisch. Also, wenn ich das jetzt mit Ja beantworte, wird es mir um die Ohren geprügelt. Nein, das macht die Mutti. Aber im Grunde genommen ist das so, ja. Also es wird sehr klar, ich glaube, Schlaf spielt eine große Rolle. Es wird ihm sehr klare Vorgaben geben, wie lange er schlafen muss. Und was er tun muss im Schlafzimmer, damit er die REM-Phase und bla bla bla. Das wird
wir weisen natürlich auch darauf hin, dass der Vati die Kinder auch ins Bett bringen kann, aber nur einfach.
Das ist völlig richtig. Ja. Die Dinge haben sich geändert. Ich bringe ja meine Kinder auch ins Bett.
Insofern. Aber jetzt mal Scherz beiseite. Zurück zum Thema. Wo gibt es denn noch Bereiche, wo ihr euch verbessern könnt?
Ein Bereich ist definitiv Torhüter. Mhm. Es ist halt ein Unterschied, ob du den Ball mit 110 km/h oder 100 km/h in den Winkel kriegst. Das musst du halt einfach, das geben die Daten, die wir als Grundlage verwenden, um wirklich jeden Spieler erfassen zu können, nicht in dem vollen Umfang her. Also da wird sicherlich die Genauigkeit noch deutlich verbessert werden können, zumal auch Torhüter wenig Transfers haben. Insgesamt ja auch die Anzahl an Torhütern insgesamt geringer ist. Also das ist so ein typisches Beispiel, da werden wir noch große Schritte machen können in dem Bereich.
Lass uns mal über das reden, jeder, der Fußball MML kennt und gehört hat, der kennt ja auch die Harry Kane-Diskussion vom Anfang, den Wind, den ich da abbekommen habe und das Abflachen des Windes, nachdem wir festgestellt haben, dass der FC Bayern in dieser Saison doch nicht deutscher Meister geworden ist. Lass uns mal ein bisschen darüber reden, wie präzise Vorhersagen sein können. Was vorhergesagt wurde, was eingetreten ist und was vielleicht vorhergesagt wurde, was nicht eingetreten ist. Fangen wir mal mit dem Präzisen an.
Der Grundsatz, und da wird sich jeder an seine Schulzeit erinnern, an die Stochastikkurse, der Grundsatz ist immer, dass die einzelne Vorhersage immer falsch sein kann. Die Masse der Vorhersagen muss richtig sein. Das kennt man aus dem Mensch ärgerlich nicht Spiel, das kennt man aus ganz, ganz vielen Dingen. Wir müssen in der Masse der Transferempfehlungen, wir müssen in der Masse der Spielvorhersagen, der Spielergebnisvorhersagen, müssen wir richtig liegen. Die Einzelergebnisse, man sieht das jetzt im letzten Spiel Barcelona gegen PSG, wenn dann eine rote Karte in der 20. Minute ist, dann verfälscht das sozusagen das Einzelergebnis. Aber in der Masse, wenn die jetzt 10-mal oder 20-mal gegeneinander spielen, dann wird die Vorhersage eintreffen. In der Masse der Vorhersagen. Das Einzelspiel kann eben durch einzelne Faktoren beeinflusst werden, die nicht vorhersehbar sind.
Ist es eigentlich, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, weil ich hatte diesen Punkt auch schon mal gebracht und unter anderem irgendwo gesagt, dass man das in dieser Saison, das 5:1 von Eintracht Frankfurt gegen Bayern München nicht vorhersagen kann. Weil, und die Argumentation war dann, wenn die 10-mal gegeneinander spielen, dann wird Bayern mindestens 8-mal gewinnen.
Ja, also die Vorhersage ist ja immer, man kennt das von den Bookie-Odds, also von den Wettquoten, die Vorhersage ist ja immer, es gibt ja nie die Vorhersage, also wenn man statistische Vorhersagen macht dann oder in unserem Fall Data Science-Vorhersagen macht, dann heißt es ja nie, Bayern gewinnt 5:1, sondern da gibt es ja immer, mit 45% geht das Spiel so aus, mit 33% unentschieden und mit 12%. Haben die Summe zusammen? Nee, da habe ich 10% überschlagen. Dann geht das so aus. Das muss man immer dazu sagen. Und in der Tat ist es dann so, das Entscheidende ist immer, wenn die 10-mal spielen würden, dann würden 8-mal die Bayern gewinnen und 2-mal Frankfurt. Und ob es dann 5:1 ausgeht oder 3:1 in dem einzelnen Spiel, ist dann auch unvorhersehbar, weil sich einer verletzt, weil dann irgendwann die Mannschaft sich hängen lässt und so weiter und so weiter. Mhm. Aber in der Masse der dieser Spielansage wäre man sehr präzise.
Mir hat nämlich jemand geschrieben, aber stimmt doch gar nicht, vor 2 Jahren hat Frankfurt doch schon mal 5:1 gegen die Bayern gewonnen. Das bezieht sich aber immer auf den gleichen Kader, ne?
Ja, immer auf das Spiel. Also wenn das Spiel heute stattfinden würde und die würden heute 10-mal parallel gegeneinander spielen, dann würde 8-mal Bayern gewinnen und 2-mal Frankfurt.
Okay. Das ist aber ganz schön, also da wird einem intellektuell einiges abgefordert.
Das ist das Schwierigste überhaupt an diesen Vorhersagen, weil wir Menschen Vorhersagen immer mit einem eindeutigen Ergebnis erwarten. Also wenn jemand sagt, wir sagen das Spiel so voraus, dann ist das menschliche Gehirn so trainiert zu sagen, dann muss das auch so eintreffen. Wir können eben nicht damit umgehen, zumindest als Durchschnittsmenschen, und mir selber ist das am Anfang auch schwer gefallen, dass es eben eine Abfolge von Ereignissen ist und die Masse muss eben richtig sein. Aber es wird einfacher, wenn man sich diese Kaderplanungsgeschichte anguckt. Wenn wir eben Spieler vorhersagen, dann haben wir sind ja immer mit 87% rausgegangen, wir sind sogar einen Ticken besser, dann liegen wir eben zu 90% richtig. Das heißt, wir sind eben auch mal falsch, aber es geht ja darum, die grundsätzlichen Quoten, die der Mensch erreicht, nicht nur im Fußball, sondern ja auch in anderen Industrien zu verbessern. Und das schaffen wir eben signifikant.
Die große Herausforderung habe ich ja selber gemerkt, siehe Harry Kane, ist ja tatsächlich dann auch die Toleranz für die Fehlerquote zu, ja, wie soll ich das sagen, den Menschen nahe zu bringen.
Ja,
ne?
Ja, wobei bei Harry Kane liegen wir zum Glück extrem im Plan. Zum Glück.
Aber halt nicht am Anfang der Saison.
Nee.
Und das ist ja der, das ist so, weiß ich, da habe ich irgendwann mal gesagt, wie soll ich denn eine Saisonprognose nach 10 Spielen schon wieder einkassieren?
Abgerechnet wird am letzten Spieltag. Also das im Moment liegt das völlig im Plan. Ich finde sogar, wenn man sich die Tottenham-Zahlen anguckt, die sind ja fast noch dramatischer. Die hast du ja damals nicht kommuniziert. Die haben wir auch vorher gesagt, dass in Tottenham sich die Werte verbessern werden. Alle Werte haben sich verbessert. Also Punkte, Tore, also geschossene Tore und Tordifferenz. Das geht uns auch quer. Also da steht erstmal Harry Kane, über 30 Tore in der Premier League, 100 Millionen. Wir können uns von solchen Sachen nicht freimachen. Wir können das nicht mehr wertneutral. Dann sind wir entweder Fan von Bayern München oder wir sind kein Fan von Bayern München. Also es spielen so viele intuitive Faktoren eine Rolle, die uns in der Beurteilung eines Spielers völlig vom Pfad abbringen. Die Daten sind da relativ eindeutig.
Lass uns den Fall nochmal konkret sagen für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Also weil wir jetzt gerade Tottenham, wir könnten jetzt auch noch Manchester City mit reinwerfen.
Ja.
Also das Phänomen ist, am Anfang der Saison hat Player prognostiziert, dass Harry Kane keinen positiven Einfluss auf die Tordifferenz von Bayern München im Vergleich zum letzten Jahr haben wird.
In einer Saison ohne Harry Kane. Also es ist sozusagen
genau.
Und da könnte man jetzt argumentieren, die Bayern spielen schlechter. Stimmt aber nicht. Also sie spielen ja mehr Punkte als in der Vergleichssaison. Ist ja auch skurril aus dieser Bayern-Debatte, dass man eigentlich eine Saison hat, in der man mehr Punkte hat, aber trotzdem in Grund und Boden geschrieben wird. Die Tordifferenz ist genau gleich und die geschossenen Tore sind ungefähr, das sind drei Unterschiede. Ich glaube, Bayern hatte Spieltag 79 geschossene Tore und jetzt 82. Also das ist alles im Soll. Aber auf die Tordifferenz hat das eben keinen positiven Einfluss, weil die Tordifferenz eines der wichtigsten Messkriterien ist, ob ein Spieler ein Team besser macht oder nicht.
Mhm.
Das klingt jetzt erstmal, also da haben wir doch das ein oder andere Fragezeichen. Entweder wird es uns artikuliert gegenüber oder wir sehen es im Gesicht. Das ist jetzt eine These, nicht bewiesen, weil wir als Menschen gerade im Fußball offensive Spieler positiver bewerten insgesamt und nicht so sehr systemisch bewerten. Und das scheint etwas zu sein, was wir mit ins Spiel einbringen, indem wir sagen, das ist eben, ja, der schießt Tore, aber systemisch ist der Einfluss eben begrenzt.
Habt ihr das, was Bayern jetzt passiert ist, vorhergesehen?
Dass sie die Meisterschaft verlieren?
Ja, auch, dass sie ja auch innerhalb des Kaders Schwierigkeiten bekommen. Ne? Also sie haben sich ja sehr fokussiert auf eben 100 Millionen, die besagten 100 Millionen für Harry Kane, die ja angeblich nur 95 Millionen waren, aber ist ja auch wurscht. Es ist wahnsinnig viel Geld für jemanden, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hatte.
Ja, also das ist ja, um das nochmal, bevor wir zum Kader der Bayern kommen, wir wollen ja auch nur die Frage stellen. Also wir haben ja die Frage gestellt, du, das hat keinen positiven Einfluss. Bei Tottenham sind alle Werte hochgegangen. Erklärt uns doch bitte einmal aus der Fußballexpertise oder mit Fußballexpertise, liebe Leute da draußen, also auch die Aufforderung an deine in die Außenwelt,
ja.
Das einmal zu erklären, also einmal fußballerisch zu erklären, warum, also aus der Fußballexpertenwelt, warum für einen Spieler 100 Millionen oder 95 Millionen eine Riesenablöse gezahlt wird, der systemisch im weggehenden Verein anscheinend keine Lücke hinterlässt und die Zahlen verbessern sich und im aufnehmenden Verein keine Verbesserung hervorruft. Zumindest sehe ich, also man könnte jetzt argumentieren, okay, die haben jetzt 3 oder 4 Punkte mehr als in dem Spieltag 29 in der Vorsaison. Das wäre...
Stehen im Halbfinale in der Champions League.
Das kann man alles... aber das meine ich ja. Wir wollen ja nicht sagen, das ist irgendwie alles Quatsch oder der Transfer ist Quatsch und mir ist auch bewusst, dass da sozusagen wirtschaftliche Faktoren eine Rolle spielen. Das ist alles in Ordnung. Aus sportlicher Sicht hätte ich gerne einmal eine Erklärung, was die Gedanken dahinter sind, dass so ein Transfer zustande kommt. Den Kader der Bayern haben wir uns nicht angeguckt, deswegen da haben wir nicht gesehen, ob da Schwierigkeiten aufkommen oder nicht, weil wir nicht für und mit den Bayern arbeiten, deswegen kann ich das gar nicht sagen. Das ist nicht ganz unaufwendig, so einen Verein zu messen, deswegen, das haben wir nicht gemacht bei den Bayern. Wir haben eben nur Harry Kane gemessen und da kam eben das Ergebnis raus.
Also, um es nochmal zusammenzufassen, als Haaland zu City gekommen ist, hat City weniger Tore geschossen und mehr kassiert. Argument ist immer, sie haben aber die Champions League gewonnen, aber trotzdem ist das ja eine interessante Beobachtung. Als Tottenham von Harry Kane verlassen wurde, haben sie mehr Tore geschossen und weniger kassiert. Die Bayern sind ungefähr gleich geblieben und haben aber 100 Millionen auf den Tisch gelegt. Also das ist so ein bisschen das Phänomen, das in der Tat ich mir auch gerne mal erklären lassen würde. Weil du es gerade gesagt hast, es ist sehr aufwendig, einen Verein zu messen. Wie aufwendig ist es, einen Verein zu messen?
Also das misst sich ja in Stunden, in Arbeitsstunden, die das System, also für diejenigen, die sich mit Softwareentwicklung und IT auskennen, also nicht alles, was wir machen, ist auch in einer sogenannten API oder in eine API überführt worden. Viele Dinge sind noch im Maschinenraum, die müssen da händisch sozusagen rausgezogen werden. Wir kommen, weil die Weiterentwicklung der KI so schnell voranschreitet, kommen wir nicht hinterher, das immer gleich auch in die API zu überführen. Insofern ist das schon, die Messung eines Vereins beschäftigt uns schon einen Tag ungefähr, einen Tag. Also um das wirklich so zu machen, dass der Verein eine Handlungsgrundlage hat.
Okay, ein Tag, das sind, man könnte sagen, viele Datensätze.
Boah, das ist unfassbar viel Arbeit. Also das, also damit der Verein eben arbeiten kann, eine oberflächliche Geschichte, die man jetzt so rausschicken kann, das geht schneller, aber dass der Verein wirklich eine Grundlage hat, auf der er sein Handeln dann ausrichten kann, das dauert schon ungefähr einen Tag. Ja, es ist eine Menge Datensatz.
Es gibt ja.
Nochmal zur Erklärung: Du hast ja, wenn du jetzt sagen wir mal, du hast eine Scouting-Liste mit 15 Spielern, dann kannst du ja dir vorstellen, wie viele Kombinationen du rechnen musst, damit der Verein sozusagen weiß, in welchen Kombinationen, also die zwei Spieler rein, die drei Spieler raus, um dem Verein klar zu sagen, mit erstens, da stehst du und zweitens, das ist der Stand der Dinge mit der Scouting-Liste, die du uns jetzt hier gegeben hast. Das ist ja, das sind ja unzählige Kombinationsmöglichkeiten und die müssen ja alle sauber durchgerechnet werden, damit der Verein eben weiß, was er erwarten kann, wenn er die zwei Verteidiger dazu holt und den Stürmer abgibt und so weiter.
Es gibt ja auch dieses Feature Best Lineup Against, also was ist das beste Lineup gegen meinen Gegner, um das Spiel zu gewinnen? Wie viele Positionen werden da durchgerechnet?
Das sind, ich glaube, die wir dem Trainer zur Verfügung stellen, sind 20.000, aber die Kombinationsmöglichkeiten sind ja unendlich. Also das, also nicht unendlich, das stimmt nicht, aber mathematisch sind es, ich glaube, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall siebenstellig. Aber wir geben dem Trainer 20.000 raus, also das ist in dem Sheet sind 20.000 drin, die natürlich nicht relevant sind, sondern der guckt sich nur die ersten, also die ersten 40, 50 sind relevant. Da kann er genau sehen, wenn in der Regel, so aus unserer Erfahrung, die ist ja auch noch nicht so alt, hat der Trainer so die Auswahl aus ein, zwei Positionen, die er anders besetzt, weil der Verletzte hat, Gelbgesperrte hat. Und diese ein, zwei Positionen, die sieht er dann auf einen Blick und die finden sich in der Regel unter den ersten 50 Aufstellungen. Da gibt es ja keine verrückten Sachen, die dann passieren.
Und jetzt so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Dem einen oder anderen ist es ja schon untergekommen, weil ich es bei MML erzählt habe. Wir beide arbeiten an einem Bot. Im Grunde genommen also ein Personal Assistant System, das zum Beispiel dieses Best Lineup in wie viel Sekunden dann ausspuckt?
Ich habe fast gesagt in Echtzeit, das stimmt natürlich nicht in Sekundenschnelle. Also ich glaube, es dauert 2 oder 3 Sekunden. Wir haben doch gerade die Messung bekommen von unserem Kollegen Matteo. Ich glaube, das Schnellste, was wir hatten, war irgendwie 0,75, ne, als Responsezeit. Also in 0,75 Sekunden kriegst du dann im schnellsten Fall die Antwort und ich glaube, im schlechtesten waren irgendwie 5 Sekunden oder so. Ja.
Und irgendwann versetzen wir entweder den Trainer, den Spieler oder den Manager in die Lage, einfach nur noch per Computer seinen Verein zu führen?
Nein, ich glaube, dass das wenn man das sich anguckt, dann hat man hohe Kurven in den Kadern, also hohe Schwankungskurven in den Kaderqualitäten. Und ich glaube, dass die Kader homogener besetzt werden und der psychologische Faktor im Fußball immer, immer wichtiger wird. Also ich glaube, dass wenn man sich das anguckt, was die KI auslöst, dann wird die Arbeit aus meiner Sicht des Sportdirektors für eine gewisse Zeit einfacher. Und dann wird sie schwieriger, weil sich dann eine Leistungsangleichung einstellt über alle Vereine, weil die Vereine über kurz oder lang alle entweder unser oder ähnliche Systeme verwenden werden, was immer da jetzt auf den Markt kommt in den nächsten 5 Jahren. Und daraus entsteht eine höhere Leistungsdichte. Und wenn du eine höhere Leistungsdichte hast, dann werden die Parameter, die du frei beeinflussen kannst, das sind eben Motivation, Trainingswissenschaft, aber insbesondere Motivation / Psychologie, das wird umso wichtiger, dass der Spieler reinpasst, dass das sozusagen dass die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, das wird umso wichtiger und dadurch umso schwieriger. Also für jemand wie mich.
Und dann geben wir das alles auch noch dem Fan an die Hand. Nicht alles, aber...
Ja, ich glaube schon, dass wir da eine breite Art von Informationen an den Fan abgeben. Ja, das wird, also das war ja die Eingangsfrage. Ich glaube, der Fußball wird transparenter. Und was sich dann daraus entwickelt, ob man das besser oder schlechter findet, das ist dann immer in der jeweiligen, das muss der jeweilige Betrachter dann für sich selber entscheiden.
Hast du Angst, dass es deinen Fußballkonsum verändert? Also dass vielleicht auch sozusagen die Dramen, die Überraschungen, das Mitfiebern in irgendeiner Form beeinflusst, weil du KI-mäßig weißt, naja, in 5 Minuten fällt sowieso noch ein Tor?
Nee, darüber haben wir schon gesprochen. Das wird nicht passieren. Also die Spannung ist für mich hat sie nicht abgenommen. Also auch wenn ich jetzt vorher eine Prognose bekomme und ich bekomme ja wirklich detaillierte Prognosen, dann ist das Spannungsmoment ist das gleiche, weil ob du jetzt gegen die Prognose die Spannung entwickelst oder insgesamt die Spannung entwickelst, die Spannung ist immer da. Wenn du ein Fan von der Mannschaft bist, dann ändert das nicht. Aber es, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wir reden ja über Engagement, Fan-Engagement und so weiter. Mein Engagement ist natürlich viel höher. Also ich bin viel, viel mehr, also du hast ja in der Vergangenheit keine Möglichkeit gehabt, mit einem Trainer sich zu unterhalten. Der Trainer war ja erhöht auf einem Podest und der wusste alles und du als Fan hast das gewusst, was in der Mopo und in der Bild steht. Also das war ja sozusagen die als Hamburger die Quelle, die Urquelle allen Wissens, und wenn du dann noch Zugang zum Abendblatt hattest, dann kam das noch oben drauf. Das ändert sich natürlich. Du hast ein viel, viel tieferes, eine Einsicht als Fan, dann später auch als Fan, eine viel tiefere Einsicht, und mein Engagement ist viel größer geworden. Ich kann Dinge viel, viel besser nachvollziehen. Ich kann viele Dinge für mich erklären. Und das schafft eine viel, viel höhere Verbindung. Ist jetzt aber natürlich in meinem Fall eine Sonderposition. Müsste man mal jemanden fragen, der von außen drauf guckt.
So, jetzt baue ich dir eine Brücke, eine Heldenbrücke. Ich habe gerade eine Umfrage gesehen unter TikTok-Usern. Also wir reden ganz offensichtlich von einer sehr jungen Zielgruppe. Und die Antwort lag ungefähr bei, glaube ich, 65% oder 70%. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber in der Range, also lass mal sagen, irgendwo zwischen 60% und 70%, gaben TikTok-User an, dass ein Fußballspiel zu lang ist.
Ja, das geht mir aber auch so. Also ich bin jetzt nicht die TikTok-Zielgruppe. Ich finde
das
auch,
weiß ich.
Ich finde, sieht man mir an, ne?
Ja.
Ich finde, dass ich kann das gut nachvollziehen.
Aber mehr Engagement heißt doch auch mehr aushalten können, oder? Das war die Brücke, die ich dir bauen wollte.
Ach so, ja, mehr bei der Stange bleiben, würde ich sagen. Also du teilst ja das Spiel in unterschiedliche Chunks. Also wir geben ja Prognosen ab, wann Tore fallen und so weiter. Also die kurzfristige Zielerreichung ist größer. Ich glaube aber persönlich, dass die Leute so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben mittlerweile, weil die Reizüberflutung so groß ist, dass es eben gut tut, wenn du Content noch mit Sekundär-Content anfüllst. Also wenn du den Primär-Content unterfütterst mit weiteren Informationen. Und ich glaube, dass das Fan-Engagement psychologisch größer wird, aber auch während des Spiels interessante Dinge zu erzählen haben. Insofern, das meine ich mit Engagement. Ob es dazu führt, dass diese Diskussion oder wie die Diskussion ausgeht, ob eine TikTok-Generation weiter so sportaffin ist, wie das unsere und die nachfolgende Generation waren, das ist nicht mein Beritt, das kann ich nicht beurteilen. Also die Heldenbrücke würde ich nur zur Hälfte überschreiten wollen.
Sehr gut. Ob wir überhaupt, also Jan und ich in diesem Fall und natürlich alle, die daran auch noch arbeiten, die Totengräber des Fußballs sind oder vielleicht sogar die Retter des Traditionsfußballs, das könnt ihr gerne weiter diskutieren und mir und uns schreiben. Ich glaube, es gibt auch eine E-Mail-Adresse feedback@player.com. Da könnt ihr, da sitzen interessierte Menschen, um genau ein bisschen auch zu lesen, was das ist. Die haben wir eingerichtet, eigentlich nur erstmal als Feedback-Kanal für den Bot. Aber insgesamt fände ich es auch ganz spannend, wenn man mal so ein bisschen Feedback auch bekommen würde, inwieweit man da offen oder nicht offen für dieses Thema ist. Und ansonsten bepöbelt mich einfach weiter in meinem Instagram-Kanal.
Kann man dich da bepöbeln?
Ja.
Ist das erlaubt offiziell?
Ja, ich, wie du weißt, kann ich da ja nur schwer mit umgehen, aber ich ertrage es so langsam.
Aber dann verstehe ich nicht, dass ich sozusagen in dem Podcast gender muss, wenn man dich dann sozusagen auf Basis des Podcasts beschimpfen darf. Aber das muss mir dann irgendjemand,
ich wollte dir nur Optionen offen halten.
Alles gut. Ja? Alles gut. Ich würde gerne einen Satz noch sagen, Mike, weil wir haben ein fantastisches Team, sowohl du auf der MML-Seite wie ich auf der Player-Seite, ohne jetzt einen Graben ziehen zu wollen. Wir haben fantastische Teams dahinter. Das heißt, wir sind hier nur vorne die Speerspitze einer wirklich großartigen Teamleistung. Das muss man einfach nochmal ganz deutlich sagen. Ich weiß, man muss das heute sagen. Also das ist sozusagen auch firmenpsychologisch gut, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, wir haben so viel Talent. Ich habe ja schon in vielen verschiedenen Industrien gearbeitet. Wir haben so viel Talent da aggregiert. Das macht so viel Spaß, mit diesen Leuten zu arbeiten. Und ich sehe das auch bei deiner Truppe immer wieder sensationell, in welchem Umfeld wir hier arbeiten.
Ach komm, dann hauen wir, also wenn wir schon in dieser Stimmung sind, dann hauen wir es auch raus. Dann sagen wir jetzt einfach, wir bauen gerade daran, dass alles euer Wissen in einen Bot zu bauen, der bei WhatsApp funktioniert. Das weiß der andere ein oder andere schon. Wir bauen auch eine App dazu. Und wir werden irgendwann im Mai eine Open-Beta-Phase starten. Das heißt, wir würden wahnsinnig gerne auch mit euch im Dialog dieses Produkt einfach besser machen wollen.
Mit euch im Dialog heißt mit den Hörern und Hörerinnen. Muss man die Hörerinnen zuerst nennen oder ist das oldschool?
Ich finde, jetzt übertreibst du es.
Okay, also mit den Hörerinnen und Hörern zusammen. Also das, an die ist das
genau
gerichtet, ja, nicht an uns.
Ja, klar.
Nee, super. Also das, ich bin da sehr gespannt, wie das ankommt. Und es ist ein tolles...
Entschuldige, vor Freude fällt mir hier mein...
Fällt das Mikro um, ja.
Fällt mir das Mikro um hier. Ab Mai geht's los, rund um das OMR-Festival natürlich, 7., 8. Mai. Nicht vergessen, größte Digitalmesse Europas. Und das ist eigentlich ein guter Anlass, euch ins Engagement rund um Daten mit reinzuziehen. Player demnächst als App, als Bot. Und ihr hoffentlich als diejenigen, die uns da ein bisschen challengen und dieses Produkt einfach so gut machen. Dass es vielleicht eben abgeht wie Schmidts Katze, wie man früher in unserer Generation sagte.
Ja, das wäre toll. Also das bin sehr gespannt auf die Reaktion der Leute.
Jan Wendt, der Co-Founder von Player bei Mike mit AI. Schön, dass du gekommen bist.
Vielen Dank.
Danke für die Einblicke und für die Diskussion und euch allen da draußen eine feine Woche und bis zur nächsten Folge. Wie immer grüße ich herzlichst als Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss.
Mike mit Ami.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.